Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 285. Strandpott-Ausgabe, sagt Michael. Auf der Consulfood 2023 in A Coruña habe ich letzten Juli Werner Viatalla kennengelernt, der mir die Uferfabrik in Berlin-Tempelhof vorgestellt hat. Das jahrelang brachliegende Gelände des ehemaligen Ufer-Kopierwerks wurde 1979 friedlich wieder in Betrieb genommen und im Laufe der Jahrzehnte haben die dort Aktiven unter dem Dach eines gemeinnützigen Vereins ein Kultur- sowie ein Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum geschaffen, das jedes Jahr mit seinen über 400 Veranstaltungen mehr als 200.000 Besucher anzieht. Die Kerngruppe von rund 35 Menschen wohnt auch auf dem Gelände und sie hat zusätzlich etwa 220 Arbeitsplätze geschaffen. Das Motto ist Leben und Arbeiten an einer Stelle. Die Uferfabrik ist so etwas wie ein Ökodorf innerhalb der Großstadt, ein Ort der kurzen Wege, der für alle, die in Sachen Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Transformation unterwegs sind, eine reichlich sprudelnde Inspirationsquelle sein kann.
Ja, ich bin der Werner Viatalla, komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise vom Rhein, aus Duisburg. Mm. Und ich bin aber schon seit, weiß ich, 40 Jahren in Berlin.
Ja.
Und seit über 30 Jahren in der Uferfabrik tätig.
Mhm.
Und mache dort alles Mögliche, was mit Umweltprojekten zu tun hat.
Ja.
Können wir gleich noch im Detail eingehen. Bin von Hause aus Physiker. Genauer gesagt Diplom-Physik-Ingenieur.
Aha.
Und
ist der Unterschied zum herkömmlichen Physiker?
Naja, ich habe zunächst beides studiert, einmal theoretische Physik und einmal angewandte Physik und habe mich dann nachher für die angewandte Physik entschieden.
Mhm.
Weil die n-dimensionalen Räume, die waren mir nicht so
geheuer.
Und ich hatte da lieber so anwendungsorientierte Sachen.
Ja, zum Beispiel?
Naja, ich habe dann Kristallphysik studiert, habe Mössbauer-Spektroskopie gemacht.
Okay. Also
das war dann schon ein bisschen speziell, was man sich so unter Anwendung vorstellt.
Mhm.
Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Elektronenmikroskopie und sowas.
Ja, sehr schön. So, aber dann bist du in Berlin in der Uferfabrik gelandet. Bis vor kurzem habe ich davon noch nie irgendwas gehört. Was muss man denn wissen, um überhaupt zu verstehen, was du da machst?
Na, erstmal muss man wissen, was die Uferfabrik ist.
Ja.
Das ist ein altes Filmgelände, ein Kopierwerk von der Ufer Film Aktiengesellschaft, 1920 gebaut. Und wir haben so ein etwa 2 Hektar großes Land mit viel Gebäuden drauf, wo früher halt die Filme gezeigt wurden, die Filme entwickelt wurden, die Filme gelagert wurden und in alle Welt versandt und so weiter. Und die Firma oder die Fabrik, die lag in oder liegt in Tempelhof, also im Westteil der Stadt. Und Potsdam-Babelsberg, wo die Filme gedreht wurden, das liegt im Ostteil der Stadt. Also 1961 ist die Mauer gebaut worden.
Mhm.
Und dann konnten die Hallen nicht mehr arbeiten mit der Produktionsstätte. Und dann ist das Gelände in Tempelhof zur Ruine verfallen. Und wir haben das 1979 wieder friedlich in Betrieb genommen, das Gelände, und wieder aufgebaut.
Das gehörte zu West-Berlin.
Das gehörte zu West-Berlin,
ja.
Genau.
Mhm.
Mauer war dann Potsdam-Babelsberg.
Also das stand einfach nur leer.
Genau.
Mhm. Instand besetzt.
Und keiner wollte das haben, weil das alles viel zu aufwendig war, das abzureißen und so. Die Post hat
diese ganzen 2 Hektar waren überdacht?
Nee. Wir haben ungefähr 1/3 Gebäudefläche, 1/3 Grünfläche und 1/3 so Wege und Plätze. Mhm. Und so.
Ja.
Und das haben wir dann 79 angefangen, wieder in Betrieb zu nehmen und haben da ein Kulturzentrum draus gemacht. Auch nicht ganz richtig, weil Kultur ist nur ein Teil, ein ganz wichtiger Teil, aber nur ein Teil. Da gibt es auch ein Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum. Die haben alleine 300 Mitarbeiter, die allerdings außerhalb der Uferfabrik arbeiten, in Kinderläden, Schulstationen und so weiter.
Ist das nur ein Arbeitsgelände oder wohnt ihr da auch?
Wir wohnen da mit 35 Leuten und haben auf dem Platz ungefähr 220 Arbeitsplätze. Also viele Leute von außerhalb kommen dahin, und arbeiten dann, wie gesagt, im Kulturzentrum oder im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum. Wir haben eine eigene freie Schule, wir haben ein Gästehaus, wir haben eine Bäckerei, wir haben einen Bioladen. Also ist so wie eine kleine Stadt.
Ja.
Wir sagen immer die Stadt der kurzen Wege.
Ja, du sagst, ihr habt dann 79 angefangen. War das mehr so wie Hausbesetzung oder war die Stadt direkt auf eurer Seite und hat gesagt, mach mal? Nee,
das war schon mit ganz vielen Tricks und Kniffen verbunden.
Ja.
Also, weiß ich, der Vertrag sollte zustande, also wir haben nach einem Vertrag gefragt, einen offiziellen, weil wir dann natürlich offiziell auch bleiben wollten.
Mhm.
Und der Senat sagte dann, nee, das geht nicht, ich bin eine Behörde, ihr seid Besetzer, das ist illegal und
ja,
so.
Okay.
Und dann sind wir alle vom Gelände runter. Das haben wir dann in der Abendschau zeigen lassen, live, dass wir alle vom Gelände runter sind. Und am nächsten Tag sind wir dann zum Senat gegangen und haben gesagt, nö, wir sind keine Besetzer, da sind alle raus. Hast du gestern in der Abendschau gesehen?
Ja.
Und so haben wir dann den Vertrag bekommen. Ne?
Und ihr habt dann einen Verein gegründet oder was, damit ihr eine juristische Person sein konntet?
Genau, genau. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den gibt es bis heute noch.
Ja.
Wir hatten allerdings irgendwann mal uns aufteilen müssen. Also es gibt auch so eine schöne Geschichte zu. Ein Finanzamt ist irgendwann gekommen und hat gesagt, Mensch, Leute, ihr habt so tolles Brot, das schmeckt so gut. Und ich kann das überall in der Stadt finden, aber ich finde eure Steuernummer nicht.
Ja.
Und dann sollten wir Steuern bezahlen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, oh, wenn wir Steuern zahlen müssen, dann wollen wir aber auch Zuschüsse haben für unseren Kulturbetrieb, Zuschüsse haben für unsere Sozialarbeit, die wir leisten. Ne?
Ja.
Wir hatten damals schon, weiß ich, bestimmt 1000 Familien durchgezogen, die sonst durch die soziale Hängematte gefallen wären. Und das natürlich alles ehrenamtlich.
Was habt ihr mit denen gemacht?
Naja, wir haben die versorgt, gepflegt, wir haben eingekauft, wir haben alles Mögliche gemacht, ne? Beratung und so weiter.
Habt ihr vor Ort irgendeine Form von Lebensmittelproduktion? Bäckerei?
Eine Bäckerei haben wir da.
Eine Bäckerei.
Ja. Das wird jetzt organisiert von der LPG. Das ist so eine nicht landwirtschaftliche Produktgenossenschaft, wie es im Osten war, sondern einfach eine Aneinanderreihung von mehreren größeren Bioläden, also eine Biomarktkette quasi, aber auf sehr humane Art und Weise.
Ja.
Jeder kann da Mitglied werden und mitbestimmen und so weiter. Die haben das übernommen, den Bioladen und die Bäckerei.
Mhm. Ich stelle mir das jetzt vor, so wie so eine Art Ökodorf in der Stadt oder
ja,
so.
Ja, genau.
Ja?
Das ist ein kleines Dorf in der Stadt.
Ja,
die Stadt der kurzen Wege, sagen wir zu.
Ja. Habt ihr sowas wie eine Präambel oder ein Motto oder ein gemeinsames Ziel für das Ganze?
Ja, gemeinsam leben und arbeiten an einer Stelle.
Ja, okay. Weil,
normalerweise ist das ja so, hier wohne ich, da arbeite ich und mache den Boss reich und da gehe ich
Freizeit
tanzen
Theater,
und mache den Besitzer von dem, von dem Teil da reich.
Ja.
Ne? Und das ist ja Quatsch, wenn das Geld immer weggeht.
Ja.
Das ist ja viel besser, wenn man alles zusammentut, allein im Platz.
Und das ja kreisen lässt.
Leben, arbeiten und so weiter und das Geld bleibt im Dorf quasi. Ja. Ne?
Genau, genau.
Ja, und das haben wir da halt auch gemacht, ne?
Ja.
Ist so als Kommune zusammengelebt. Und wie gesagt, wo dann Finanzamt sagte, wir wollen Steuern haben, dann mussten wir uns ein bisschen aufteilen.
Ja, okay.
Weil man konnte ja nicht die Gelder vom Kultursenat dann in, weiß ich, ins Nachbarschaftszentrum stecken oder umgekehrt.
Mhm.
Dann mussten wir die Bereiche halt gründen.
Ja.
Aus dem zentralen gemeinnützigen Verein dann andere Vereine.
Okay, ihr seid jetzt mehrere Vereine.
Ja, genau, unter einem Hut.
Genau, die alle miteinander wechselwirken. So.
Genau, ist wie ein Haus. Ne, das Dach ist dann der Uferfabrik Berlin e.V., der gemeinnützige Verein.
Ja.
Und dann gibt es dann mehrere Zimmer oder mehrere Wohnungen in dem Haus.
Ja.
Und dann ist dann das der Bioladen, die Schule, das Café, das Gästehaus, Kulturzentrum, Nachbarschaftszentrum, Handwerk und so weiter.
Jetzt hast du mir gerade von deiner Kristallphysik erzählt am Anfang. Ist denn von dem, was du damals studiert hast, irgendwas übrig geblieben, so in deinem jetzigen Alltag?
Naja, alles dreht sich, alles bewegt sich und das kann man erklären, wenn man Physik studiert hat.
Ja, okay.
Ob das im ganz Kleinen ist, in der Kristallphysik oder ob das im Großen ist, ja. Klimawandel oder sowas.
Ja.
Man hat da schon einen anderen Blick als so der Normalbürger, der nur aus der Zeitung irgendwie was liest.
Okay, klar.
Das ist ein großer Vorteil und ich habe durch die Physik gelernt, mich in Themen einzuarbeiten. Und deshalb bin ich auch mit so viel Öko-Projekten zurechtgekommen.
Also ja, deswegen treffen wir uns ja jetzt auch gerade hier ausgerechnet in Spanien,
ja.
Weil du hier auch an einem Projekt mitgearbeitet hast.
Ja, wir hatten damals sehr viele neue Sachen ausprobiert, unter anderem Strohballenbau.
Ja.
Und das ist so entstanden, sag ich mal. Ursprünglich war, wir wollten gucken, dass wir mit unseren Jugendlichen was machen.
Mhm.
Und dann haben wir einen Schüleraustausch gemacht. Dann haben wir einen Lehreraustausch gemacht. Dann haben wir einen Know-how-Austausch gemacht. Und dann haben wir hier das Haus gebaut, die Vieira, mit dem Juan Bello und die Schule Sumeso hier aus Galicien, aus A Coruña, wo wir gerade sind.
Mhm.
Und unsere Schule, Knobelsdorf-Schule in Berlin, das Oberstufenzentrum für Bautechnik in Berlin. Und das war ein sehr, sehr fruchtbarer und interessanter Austausch, so auch zu gucken, wie die Schüler ausgebildet werden, wie unterschiedlich das ist.
Und, ja, und in Berlin.
Ja, was die hier nicht dürfen und was die in Berlin dürfen, ne, so mit Werkzeugen umgehen und so weiter. Es war sehr spannend. Naja, und praktischerweise ist dann die Vieira rausgekommen, die Strohballenhaus, was so aussieht wie diese Muschel vom Jakobsweg.
Genau.
Stimmt jeder.
Ja.
Ja, das und solche Themen, da habe ich mich dann mal eingefuchst, bis ich dann alle möglichen Wissensträger in Europa interviewt habe und mit denen zusammengearbeitet habe, die besucht habe und so weiter, um dann das spezielle Thema zu entwickeln, ne? Das Strohballenbau zum
Beispiel. Hast du die aus privatem Interesse interviewt oder ist da doch irgendwie
veröffentlicht? Nee, das hab ich alles nur aus privatem Interesse
gemacht. Okay.
Wir hatten damals hier mit diesem europäischen Projekt oder Projekten, waren ja mehrere, da haben wir so eine Webseite entwickelt, Wudeji, nicht Energy, sondern Wudeji.wordpress.com.
Mhm.
Und da ist das Projekt zum Beispiel beschrieben. Aber das ist sehr viel Aufwand und es gab zu viel zu tun, als wenn, dass man dann jedes Projekt mit so viel Aufwand versehen hat.
Ja.
Mir war immer wichtig, dass ich was umsetze, was Zeitbares umsetze, dass Leute das nachmachen können.
Aha.
Und so habe ich dann in der Uferfabrik 750 Quadratmeter PV-Anlage aufgebaut, also Strom aus der Sonne ziehen oder 5000 Quadratmeter Klimatisierung mit Pflanzen über Gründächer und Fassadenbegrünung und so weiter.
Ja.
Blockheizkraftwerk und Wärmedämmsysteme, verschiedene Materialien, Flachs, Hanf, Papierrecyclingmaterial und so weiter.
Ja.
Weil wir waren ja, wie gesagt, in der Ruine.
Ja.
Das musste ja dann peu à peu aufgebaut werden und da war natürlich
Klasse. Dadurch kommen die Themen von selber.
Die fallen. Also irgendjemand hat mal gesagt, du brauchst nur einen Schritt zu tun, da legt sich dein Weg schon unter deine Füße.
Ja.
So.
Nicht schlecht, ja.
Du musst einfach gehen und machen.
Ja.
Und und das habe ich in der Ufer halt in den 90er Jahren ganz viel gemacht. Und jetzt so die letzten Jahre bin ich viel unterwegs und besuche Ökodörfer oder Kulturzentren oder so. Wir haben so ein Netzwerk, Trans-Europe Halls heißt das. Das ist so ein Netzwerk von europäischen Kulturzentren. Also jede Großstadt in Europa hat so Mitglied vom Trans-Europe Halls.
Ja.
Und da machen wir halt viel Austausch oder ich schreibe dann irgendwelche Konzepte für die und gucke, dass die Energie sparen können. Und das dann, weiß ich, egal, ob es in Leipzig ist oder in Danzig oder in Madrid oder das ist mir egal.
Ja.
Ich bin dann gerne eingeladen, lerne die Leute kennen, lerne deren fällt mir das Wort nicht ein auf Deutsch, deren Gewohnheiten und Rituale und so weiter kennen. Das finde ich immer ganz spannend. und kann dann halt mein Know-how da irgendwie da lassen, ja, und den Leuten helfen. Das ist ganz schön, ja, weil das ist auch für mich immer wieder so ein Lernprozess. Es gibt ja keine dummen Fragen.
Ja.
Es gibt nur dumme Antworten. Mhm. Und die Leute fragen halt viel und dadurch lerne ich auch viel.
Ja, klar.
Und das macht mir Spaß.
Ja, sehr schön. Also, was ich raushöre, ist, du folgst im Grunde nicht diesem Muster, mit dem wir noch, also mit dem unsere Eltern noch aufgewachsen sind, dass du eine Ausbildung machst und hast einen Beruf erlernt und den machst du dann, sondern du bist eher so projektorientiert und was dich interessiert, machst du mal eine Weile. Genau. So, jetzt habe ich auch verstanden, ihr habt durch eure Art, wie ihr da vor Ort lebt, relativ geringeren Geldbedarf als jemand anders, der irgendwo in einer Mietwohnung wohnt oder so.
Ja.
Aber irgendwie Geld braucht er ja trotzdem irgendwie so ein bisschen.
Ja, klar.
Wie kommt das rein?
Na, jeder, der bei uns lebt, der arbeitet auch bei uns.
Ja.
In der Uferfabrik, in den verschiedenen Bereichen und hat dort in dem Bereich auch einen ganz normalen Vertrag.
Mhm.
Und kriegt den bezahlt, zahlt seine Rentenversicherung, Krankenversicherung.
Ja.
Also ist alles ganz normal, wie bei jedem, ja, anderen Menschen auch.
Ja.
Was wir uns vielleicht so ein bisschen leisten können, ist, dass wir gucken, dass die Miete nicht so hoch wird, dass die Betriebskosten, dafür bin ich hauptsächlich verantwortlich, dass die Betriebskosten nicht so hoch sind. Ne? Dann mal guckt, dass man Strom über die Solarzellen kriegt, dass man nicht kühlen muss, sondern dass man Pflanzen hat, Fassadenbegrünung und so, die Wohnung kühlen und. Ja. Ein Blockheizkraftwerk zum Heizen und so weiter.
Habt ihr auch irgendeine Form von eigener Lebensmittelversorgung? Also Garten oder sowas?
Ja, das hat man mal vorgehabt, eigentlich auf den Dächern anzubauen. Das ist aber damals dann ganz schnell weggeschoben worden, weil in Berlin diese Braunkohlegeschichten, die da noch in den Berliner Wohnungen, Altbauwohnungen verbraucht wurden, das war so viel Luftverschmutzung, das wollten wir dann nicht auf unseren Nahrungsmitteln haben. Und haben uns entschieden, dann außerhalb von Berlin auf dem Land bei Biobauern einzukaufen.
Ja.
Und deshalb ist es bei uns mit Lebensmittelanbau nicht so, obwohl im Moment die Luft in Berlin viel, 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 viel besser geworden ist.
Klar, als vor 30 Jahren, ja,
das ist Wahnsinn.
Ja.
Und jetzt haben wir so ein bisschen Urban Gardening auf den Dächern.
Ja.
Weil die Freiflächen, da kann man nichts machen.
Die
brauchen wir für das Publikum. Wir haben so 200 bis 230.000 Besucher im Jahr.
Ja.
Und da brauchen wir natürlich Platz. Da können wir nicht dann Garten anlegen oder so.
Ja.
Das machen wir aber ein bisschen auf dem Dach, so Urban Gardening, dass wir den Kids zeigen, wie man Gemüse anbaut und wie man Kräuter ansetzt.
Ja, so also in so Richtung Hochbeete oder so.
Ja, ja, Hochbeete oben am Dach.
Ja, genau. Habt ihr eine Gemeinschaftsküche oder habt ihr lauter einzelne Haushalte wie sonst in Deutschland auch?
So? Ganz am Anfang hatten wir eine Küche gehabt. Da wurde dann gemeinsam gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen.
Ja.
Und dann hatten wir irgendwann mal, weil es ziemlich eng wurde, hatten wir dann umgebaut. Und dann haben wir uns so mehr oder weniger in Grüppchen geteilt, dass so 6, 7, 8 Leute zusammen wohnen, dann eine Küche haben, ein Bad haben und so weiter.
Okay, also WGs im Grunde.
Genau.
Ja, das ist heute noch so.
Ja.
Ja, genau.
Und das hat sich eigentlich auch bewährt, weil wenn man die Probleme von 30 Leuten morgens, mittags, abends mitkriegt.
Muss nicht sein, ne?
Es reicht, wenn das 6 bis 8 Leute sind.
Ja.
Und wenn man sich einmal im Monat trifft zum Plenum, wo alle zusammenkommen, da kann man dann natürlich auch über den Einzelnen oder die Einzelne sprechen oder über irgendwelche generellen Themen und so weiter.
Ja.
Das wird dann natürlich im Konsens entschieden.
Ja.
Das haben wir uns beibehalten.
Ja.
Dass alle Ja sagen müssen, bevor man ein größeres Ding macht.
Ja, okay. Also ich wohne ja in Düsseldorf, ne? Und Berlin ist irgendwie so ein bisschen weit weg. Und ich habe mehr so meine Klischeevorstellungen als wirkliche Erfahrungen. Aber so eine ist eben, dass das irgendwie noch so ein Überbleibsel von der Zeit vor der Wiedervereinigung ist und vielleicht heute auch noch so, dass das wie ein riesen soziales Laboratorium ist, wo ganz viele Grüppchen, so wie du das jetzt von euch da beschrieben hast, irgendwie was ausprobieren, was eben nicht der deutsche Alltag ist.
Naja, das ist noch übergeblieben von der Mauer, ne?
Ja.
Berlin war ja die Mauer ringsrum, West-Berlin.
Ja.
Und konnte man sich nie verlaufen.
Ja.
Ist man immer an die Mauer gestoßen.
Ja.
aber auf der anderen Seite, es gab dann in Berlin ganz viel so Kieze und die Leute sind in ihren Kiezen geblieben.
Ja, wie im Dorf. Mhm.
Genau, und die haben da dann in ihren Kiezen ihr Zeug gemacht.
Ja. Ne?
Also die meisten Leute haben quasi auf der Straße gewohnt. Ne? Also zu Hause wurde nur geschlafen, aber das Wohnzimmer war dann in der Kneipe, in der Kneipe oder in der Kneipe.
Ja.
Und da hat man zu jedem verrückten Thema irgendjemanden gefunden, der das verstanden hat oder der mitdiskutieren wollte.
Ja.
Und ich denke, deshalb ist Berlin so kreativ, weil was sollte man sonst machen, außer sich treffen und verrückte Ideen aushecken.
Genau. Worauf ich raus wollte, ist, du hast ja gerade schon gesagt, dass praktisch in jeder europäischen Großstadt entsprechende Orte sind. Ich würde erwarten, dass in Berlin mehrere solche Orte sind, die irgendwie so ein bisschen parallel zu euch laufen, jetzt neben der Uferfabrik.
Ja.
Und wie sieht das mit Networking aus oder gegenseitigen Besuchen oder Zusammenarbeiten?
Ja.
Gibt's das?
Das gibt's. Also in Deutschland gibt's die Comuja. Das ist ein Zusammenschluss der Kommunen, also Landkommune, Stadtkommune und so weiter. Ich weiß, es sind mittlerweile, glaube ich, 30, die da zusammenarbeiten, auch unterschiedliche Couleur. Das gibt es politische Kommunen, landwirtschaftliche Kommunen und kulturmäßig aufgestellte Kommunen. Aber keine eigentlich, die so vielfältig ist wie die Uferfabrik.
Ja.
Und das hat mehrere Vorteile. Einmal natürlich von der Existenz her, wenn einem Bereich ein bisschen schlechter geht, dann geht man nicht ein, sondern dann helfen die anderen Bereiche. Ne?
Ja.
Und also so eine Vielfalt ist da sehr beständig, sag ich mal. Ne?
Mhm.
Und das ist, glaube ich, einzigartig.
Ja.
Ja, es gibt mehrere Projekte in Berlin, aber man kommt eigentlich kaum ich komme kaum aus der Uferfabrik raus, weil so viel Interessantes da passiert. Da kommen internationale Künstler, die haben drei Bühnen und so weiter.
Ah, okay.
Also das Leben kommt zu uns, man braucht nicht rausgehen zum Leben.
Ja, ist klar.
Ne?
Ja, genau.
Und natürlich sind auch ein paar Leute dann in Netzwerken verbunden, zum Beispiel Kulturzentrum, dieses Trans-Europols, was ich vorhin sagte. Da finden bestimmt 3-4 Mal im Jahr Treffen statt.
Ja.
Leipzig, Wien, Paris.
Oder bei euch,
oder bei uns, oder so, ne?
Mhm.
Also da ist ein reges Treiben, ne? Und ein reger Austausch. Und wie gesagt, ich bin dann auch häufiger unterwegs.
Ja.
Und mach Beratungen, Vorträge und so weiter.
Ja. Habt ihr auch sowas wie ein Vortrags- oder sonst wie Bildungsprogramm, was einfach für die BerlinerInnen offen ist?
Na, man kann sich anmelden für eine Führung.
Ja.
Und das dauert so 1,5 Stunden, kostet irgendwie 150 Euro.
Für eine Gruppe.
Je nachdem, für eine Gruppe.
Ja.
Und da gibt's 1,5 Stunden richtig was auf die Ohren.
Ja, okay.
Okay. Und natürlich auch auf die Augen.
Ja, nee, weil du gerade sagtest, wenn irgendwelche Konzerte gegeben werden oder Referenten kommen, ist das dann nur für euch intern oder
sind
öffentliche Veranstaltungen?
Genau, wie gesagt, wir haben 200 bis 230.000 Besucher im Jahr. Ne?
Oh, und ja, okay, schön. Okay. Gut, das heißt also, man guckt auf eure Website und habt da irgendwie so einen Programmplan.
Wir haben Newsletter, das kann man abonnieren.
Ja,
dann,
wir haben
430 oder 440 Veranstaltungen im Jahr.
Das ist viel.
Also auch parallel, ne?
Ja, klar.
Kino im Theatersaal.
Ja.
Sommer Open Air, wir haben eine große Open Air Bühne.
Ja, okay. Das heißt, das ist dann auch ein wesentliches Standbein, um euch selber zu finanzieren.
Das auch, ja, klar.
Ja.
Aber da sind auch andere Sachen, wie zum Beispiel das Gästehaus oder so, ne?
Ja.
Das ist sehr günstig, für Berliner Verhältnisse sehr günstig, aber trotzdem für uns auch eine Einnahmequelle, ne?
Ja.
Das Restaurant.
Gut zu wissen, weil, ich meine, es gibt immer wieder mal einen Anlass, nach Berlin zu fahren.
Ja, klar.
Und wenn man dann Dach über den Kopf braucht, ne?
Ja, aber das muss man dann schon recht frühzeitig buchen.
Ihr seid langfristig
ausgebucht. Weil, also wir haben jetzt schon für 2025 Buchungen.
Okay.
Ne, wenn dann irgendwie Marathon ist oder so, wissen die Leute schon,
also
wann ist der Termin und dann buchen sie bei uns.
Okay, man kennt euch, ihr seid schon richtig etabliert in dem Feld zumindest.
Ist auch total schön, ne? Das Gästehaus, das liegt direkt daneben dem Bauernhof und so.
Ja.
Wenn man dann abends, wenn die Schule vorbei ist, wir haben dann freie Schule mit 50 Kindern, wenn die dann irgendwie nach Hause gegangen sind, dann kann man sich da hinsetzen und die Ruhe in der Großstadt genießen. Das ist Wahnsinn.
Ich vermute mal, dass dieses Tempelhofer Feld, dieser ehemalige Flughafen, auch da irgendwo in der Nähe ist,
oder? Ja, das ist mit dem Fahrrad vielleicht 10 Minuten,
okay.
Das ist natürlich auch schön. Da haben wir so ein kleines, wie sagt man, Etablissement. Mhm. So ein Zirkuswagen haben wir uns bauen lassen und machen da so Umweltbildung für Kinder, Jugendliche, Schulklassen in allen möglichen Richtungen. Haben jetzt letztens einen Workshop Dachbegrünung gemacht und haben den Zirkuswagen begrünt oben drauf. Ja. Jetzt kommen so Fassadenbegrünungen.
Ja.
Ich mache aber auch Workshops außerhalb. Siebenlinden zum Beispiel ist ein ganz exponierter Ort. Die machen ganz viel Strohballenbau. Die haben bestimmt, weiß ich, 14 Strohballenhäuser schon gebaut. Das ist auch so eine Lebensgemeinschaft mit 140 Leuten, die da wohnen. Das ist also sehr, sehr interessant. Da mache ich dann auch Workshops. Mhm. Denn letztes Jahr habe ich einen sehr interessanten Workshop gemacht. Und zwar haben die ein Problem. Die haben so im Schnitt 45 Kilo Kot, Menschenkot am
täglich,
Tag. Ja. 45 Kilo.
Ja.
Und das muss natürlich irgendwie verarbeitet werden. Ne? Und bislang hat man so, ja, wie am Komposthaufen und dann da ein Jahr liegen lassen, dann da, dann da ein Jahr. Und nach 3 Jahren hat man das für den Umbau des Waldes genutzt, weil der Monokultur Wald ist und da wollen sie Mischkultur machen. Aha. Und dann war aber auch die Idee, was anderes damit zu machen, nämlich Biogas. Mhm. Und dann haben wir da von der Firma Noah so eine Anlage uns aufgebaut und haben dann da Experimente gemacht, wie man denn aus unseren Abfällen Biogas machen kann. Und in diesem Jahr haben wir einen Workshop gemacht, ein anderes System
aufgebaut. Ist das mal offen gekommen?
Jein, wir haben zu spät im Jahr angefangen und da ist uns die ganze Sache umgekippt, weil die Mikroorganismen, die da das Biogas produzieren, die haben am liebsten 30 Grad.
Okay.
Und das war da, also wir haben es kaum an den Start gekriegt. Ich habe einmal eine Flamme rausgekriegt, ne, aber das war dann auch irgendwie, wir haben da viel experimentiert und haben das, glaube ich, kaputt experimentiert.
Okay, ja.
Und haben das dann, weil wir natürlich nicht aufgeben, in diesem Jahr im Frühjahr eine neue Anlage aufgebaut von der Katrin Pütz, B-Energy. Die hat ganz viele Sachen in Afrika gemacht mit, weil da ist natürlich auch Biogas sehr wichtig, weil rund um die Dörfer ist das alles abgeholzt, weil die mit Holz heizen und kochen. Und da ist natürlich nahe, Mensch, Leute, packt doch lieber eure organischen Abfälle und euren Kot und so weiter in die Tonne und macht da Biogas draus. Mhm. Und das ist jetzt fleißig am Laufen. Der Rainer, der dafür zuständig ist, der backt jetzt jeden Tag irgendwie Pfannkuchen und so weiter.
Auch mit dem Biogas. Ja. Mhm.
Und ich finde das super und das habe ich auch immer versucht, mit meinen Projekten so Kreisläufe zu machen.
Ja.
Und das ist natürlich schön, die machen 70% ihrer Nahrungsmittel selber in Siebenlinden. Mhm. Also die bauen an, dann kochen die, dann essen die, dann gehen die aufs Klo. Dann packen die das in die Biogasanlage, damit man am nächsten Tag wieder kochen kann.
Ja.
Und das ist ein total schöner Kreislauf.
Ja.
Und da fahre ich voll drauf ab. Und das funktioniert.
Ja, sehr schön.
Muss man jetzt gucken, was im Winter wird.
Ja. Also
wir haben schon eine Heizung drunter gelegt, die wollen wir dann mit Solar beheizen.
Okay.
Und elektrisch.
Ja.
Und mal gucken, wie wir dann.
Fällt sofort ein Biomeiler ein als mögliche Wärmequelle.
Ja, kann man machen. Der ist auch im Winter warm. Bestimmt auch mehr als 30 Grad.
Ist eine Frage der Durchflussgeschwindigkeit des Wassers.
Genau. Und man muss dann gucken, irgendwann ist der natürlich auch
anderthalb Jahre
verkompostiert.
Klar.
Da muss man dann wieder neu machen.
Ja.
Und das muss man sich überlegen, wie viel Aufwand man da reinsteckt und so weiter. Ist natürlich Quatsch, da irgendwie Strom aus der Steckdose zu nehmen für Biogas zu erzeugen.
Ja, natürlich. Da
direkt mit Strom.
Ja, das kann ja sicher.
Ja, aber das sind so nette Sachen, die machen mir Spaß.
Ja. Der Zufall will es ja, dass wir uns hier ausgerechnet auf einer Solarkocherkonferenz treffen. Jetzt zwei Tage sind rum. Nimmst du irgendwas von hier auch mit, was du vielleicht auch in der Uferfabrik brauchen kannst?
Naja, also die, wir haben ja hier, weiß ich, 80 Leute am Start und zig verschiedene Solarkocher. Und da gibt's ganz viele Details, die ich nicht wusste.
Ja.
Prinzipien, klar.
Ja.
Die lernt man erkennen, wir haben Studium und so, aber die Details, wie die umgesetzt wurden, das finde ich spannend. Das finde ich klasse.
Ist dir irgendwas besonders aufgefallen?
Also es gibt einen so einen Parabolspiegel, der hat in der Mitte eine Nachführung.
Ja.
Ganz einfach mit so Linealgröße Solarmodule und die treiben einen kleinen Motor an. Der Motor ist jetzt kaputt gegangen, leider, aber egal, muss man dann halt neu machen. Aber das System ist total klasse. Und diese beiden Lineale, die stecken in einem Glas, wo eine Flüssigkeit drin ist. Ich nehme an, etwas Alkohol oder Wasser.
Ja, Wasser? Ich meine, wäre Wasser.
Ich habe noch nicht nachgefragt. Mhm. Und da kommen oben dann die zwei Kabel raus und dann, oder vier in dem Sinn, in dem Falle. Und wenn die Sonne auf die eine Seite scheint, dann dreht der Motor so rum. Und wenn die Sonne auf die andere Seite scheint, dann dreht der Motor andersrum.
Ja.
Und das ist natürlich ein total schönes Nachführsystem.
Ja. Ja.
So was Ähnliches habe ich für Solarmodule in Berlin auch aufgebaut.
Ah, okay.
Aber nicht im Kleinen, sondern da richtig im Großen.
Ne? Ja. Okay.
Und das fand ich sehr klasse.
Ich nehme an, du wirst im Laufe der Jahre schon bei vielen Konferenzen gewesen sein. Wie nimmst du hier die Atmosphäre wahr?
Also sehr kommunikativ. Bei den Indoor-Veranstaltungen könnte ich mir vorstellen, ein bisschen was zu verändern.
Ja.
Aber was draußen stattfindet, ist total klasse. Also die Leute helfen sich gegenseitig, die erklären sich gegenseitig, die essen zusammen, die trinken zusammen. Also man sieht immer Grüppchen, die interessiert sind aneinander und so. Und das hat man bei so Konferenzen nicht so intensiv wie hier. Das finde ich sehr anspruchsvoll und das gibt ein super schönes Gefühl. Ich meine, Juan Bello, der das hier organisiert in so Meso, ist natürlich auch ein total klasser Typ.
Ja.
Und ich mag den. Ich kenne ihn schon seit 20 Jahren.
Ja.
Und das ist natürlich auch, wenn der Hausherr dementsprechend ist, dann ist die Basis für alles andere aufgegeben.
Ja, genau. Mhm. Ja, ja. Okay. Gut. Noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
Oh, ja, wir können lange, lange diskutieren.
Am besten kommt man einfach mal nach Berlin und schaut sich an, was er da so macht.
Genau, das wäre eine Idee. Vielleicht eins noch.
Mhm.
Ich denke, diese ganze Klimaerwärmung liegt an der Vernichtung von Verdunstungsfläche.
Ja.
Und das ist für mich ein ganz, ganz großer, großer Aspekt. Also durch Abholzen von Wäldern verlieren wir Verdunstungsfläche.
Ja, und Trockenlegen von Mooren.
Ja, sowas.
Und so weiter.
Ne? Also, ich habe das mal ausgerechnet, pro Quadratmeter kann Vegetation bis zu 10 Liter Wasser am Tag verdunsten.
Ja.
Wenn du das zu Hause machst, brauchst du 7 Kilowattstunden für den Phasenwechsel, also von Wasser nach Dampf.
Ja.
Und die Pflanzen haben natürlich kein Gas oder keinen Strom oder so. Ne?
Ja.
Die nehmen halt diese Wärmemenge zum Verdunsten aus der Umgebung und stecken das in diesen physikalischen Prozess der Verdunstung.
Ja, genau.
Und dann irgendwo in der Atmosphäre kondensiert das dann wieder, die Energie wird frei, aber hier ist die erstmal weg.
Ja.
Das heißt, also grün kühlt.
Ja.
Das merkt man auch draußen, wenn man unter einem Schirm sitzt, hat man Schatten.
Ja.
Wenn man unterm Baum sitzt, hat man Schatten, aber dort ist kühler.
Ja.
Wegen der Verdunstung.
Ja, ja, klar.
Und so ein mittelgroßer Baum, der verdunstet 300-400 Liter Wasser am Tag.
Ja, eben.
Bis zu, ne?
Ja.
Je nachdem.
Aha, genau.
Und und das müssen wir wieder herstellen, ne? Wir müssen gucken, wo die Pellets herkommen, wenn wir eine Pelletsheizung haben und so weiter. Nicht, dass da Bäume aus Russland angekarrt kommen in Wismar und da Pellets draus gemacht
werden. Ne?
Mhm. Also das ist sehr kontraproduktiv und das ist eigentlich so meiner Hauptaufgabe im Moment, Leuten bewusst zu machen, dass Verdunstung wichtig ist. Ja. Und dass jeder einen Baum pflanzen kann, ja, oder irgendwas begrünen kann oder, ja, so. Ne?
Ja.
Genau. Und dass wir so Leuten wie damals den Bolsonaro das Handwerk legen, der da, ja, Urwald verkauft für, ja, für Monokulturen.
Ja, klar.
Das geht gar nicht. Also, ja, das macht unser Klima kaputt. Da müssen wir stoppen. Nur leider, damit verdient man wenig Geld. Deshalb, ja, ist das nicht.
Nur, man kann natürlich auch hier gelernt die Produkte meiden, die das letztlich verursachen.
Ja, gut.
Das, ja, also, dass man irgendwie nicht jede Woche da irgendwie einen halben Zentner Schweinefleisch auf den Grill schmeißt oder, ja, so. Ja. Der mit, ja, dem Soja aus Brasilien geführt, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Logisch, logisch. Mhm. Also, da können wir alle beitragen, klar.
Ich denke
das,
auch.
Das ist logisch.
Okay, gut.
Ich Bäume denke, pflanzen.
Ja, genau.
Bäume pflanzen. Bäume pflanzen.
Herzlichen Dank.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe. Durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.